Aber zuerst lesen wir doch noch einmal den Visionsvers von uns. Wir können das nicht oft genug lesen, damit wir es auch schön verinnerlichen. Ich weiss, es ist jetzt schon ein paar Sonntage, wo wir das immer wieder lesen, aber das tut gut. Das ist eben genau nachsinnen, oder? Das ist doch gut. Also. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Wasser, die Wasserbäche. Für was kann denn Wasser in der Bibel alles stehen? Etwas, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, in der Vorbereitung, ist Leben. Leben, Gottes Geist, Gottes Wort sogar wird auch verglichen mit Wasser. Und es hat auch irgendwie einen Aspekt von Geburt oder Wiedergeburt. Und das können wir zum Beispiel in der Taufe sehen. Es ist auch ein Geschenk. Es wird in der Bibel wird immer wieder auch vom Regen, wo Gott uns schenkt, geredet. Oder Wasser, wo Gott uns schenkt. Es ist eine Erfrischung, eine Erquickung und hat mit Reinigung zu tun. Und mir fällt gerade jetzt auf, dass es aussieht wie ein Baum. Sehr gut. Ein Tannenbaum. Perfekt. Passt alles zusammen. Wunderbar. Sehr gut. Ich möchte auf ein paar Sachen von denen eingehen und gerade starten mit Reinigung. Genau, Wasser brauchen wir alle hoffentlich jeden Tag, um uns säubern, auch wenn es nur Handwaschen ist. Und auch die Juden sind eine Kultur oder sind ein Volk, wo Sauberkeit etwas ganz Wichtiges war. Traditionell wäscht sich ein Jude am Morgen das Gesicht, das Maul und die Hände. Und nebst den hygienischen Gründen hat das auch einen gewissen rituellen, geistlichen Hintergrund. Weil zum Beispiel dürfen sie nicht das Morgengebet sprechen, bevor sie sich nicht so gewaschen haben. Und auch vor dem Essen reinigen sich die Juden oft. Also nein, eigentlich immer. ihre Hände tun sie gründlich waschen. Und gerade vor einem Sabbat tut man sich auch üblicherweise gründlich waschen. Und dazu, zu der normalen, ein bisschen hygienischen Reinigung, wo wir alle sehen, dass es doch irgendwie Sinn macht, zum sauber bleiben, kommt auch eine weitere geistliche Reinigung im fließenden Wasser. Im fließenden Wasser. Es darf nicht ein stilles Wasser sein, sondern es muss fließend sein. Und die heisst Mikwe. Ich habe das, glaube ich, schon einmal erwähnt in einer Predigt. Mikwe, ein Ritualbad oder ein Tauchbad, wo auch als Symbol für Neugeburt steht. Für das Abwaschen, das Reinigen, die Wiederherstellung von der Reinheit. Zum Beispiel haben Frauen brauchen das Ritualbad, um sich am Ende von der Menstruation zu reinigen. Weil sie in der jüdischen Kultur eigentlich als unrein angeschaut worden sind, aufgrund von dem, oder in dieser Zeit. Die monatliche Unreinheit. Wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, im 3. Mose, könnt ihr ganz ausführlich über das nachlesen. Auch Männer haben gewisse Unreinheiten, wo sie sich davor reinigen sollen. Und auch zum Beispiel vor einem speziellen Sabbat hat man so ein Mikwe-Bad gemacht, wo man dreimal untertaucht, um sich so wieder zu reinigen. Und auch hier, wenn euch das interessiert, 3. Mose, da steht einiges darüber, kann man ein bisschen reintauchen, ist vielleicht für uns ein bisschen speziell auch. Aber das Abendtauchen, um sich irgendwie reinigen, das kennen auch wir, das ist auch uns vielleicht vertraut. Zum Beispiel gerade in der Taufe. In der Taufe, wo wir abendtauchen und eigentlich mit Jesus eigentlich unser altes Leben ans Kreuz nageln, sterben mit Jesus und einen Neubeginn starten, mit Zelebrieren, das neue Leben, das von Gott, von Jesus gereinigte Leben. Also ist das Reinigen von Unreinheiten eine Eigenschaft von Wasser. Und wenn wir jetzt verwurzelt sind in dem Wort von Gott, wo wir darüber nachsinnen soll, auch Tag und Nacht, wie es im Vers heißt, dann reinigt das uns auch von Unreinheiten. Es reinigt unsere Gedanken und richtet sie auf gute Sachen aus, wie eben das Wort Gottes. Und man bekommt wieder gute Gedanken oder auch vielleicht die Gedanken, die Gott über uns hat, falls wir irgendwie wieder abschweifen und uns selber in einem Licht sehen, das eigentlich gar nicht gedacht ist. Oder wir kriegen Gott wieder mehr in unsere Gedanken hinein. Die unterschiedlichen Namen von Gott, die wir jetzt gerade im 24-Stunden-Gebet uns ein bisschen haben damit auseinandersetzen können. Wo wir merken, hey, wie gross Gott eigentlich ist. Und unsere Gedanken reinigen sich und richten sich wieder aus. Wasser hat aber auch etwas sehr Erfrischendes. Persönlich finde ich, gibt es kaum etwas Besseres als eine kalte Dusche. Ich weiss, einige da drinnen finden das nicht so toll. Aber mir tut das mega gut. Oder im Sommer reinspringen in einen klaren, kühlen Fluss. Finde ich absolut herrlich. Mega erfrischend. Aber eigentliche Erfrischung, wirkliche Erquickung, die unsere Seele trifft und uns nicht nur körperlich erfrischt, das erhalten wir, das finden wir nur in Jesus. Er selber sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und Jesus hat auch noch jemanden angekündigt, der uns begleiten wird, der uns helfen wird, als er wieder in den Himmel zurückgegangen ist, hat gesagt, es wird jemand kommen. Und da ist auch schon in Jesaja 44,3 angekündigt worden, weil dort verspricht Gott das Ausgießen von seinem Geist auf die Kinder von Israel. Also im Sinn von den Kindern von Gott, nicht jetzt aufs Land bezogen per se. Und dort heisst es, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen, Jakob, also Kinder Gottes, ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge und sie sollen hervorsprossen zwischen Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Genau, Geist Gottes, der uns erquickt. Und wir reden doch immer wieder mal ein bisschen darüber, so, ja, das erweckt unsere Lebensgeister. Unsere Lebensgeister werden wieder zum Erleben erweckt. Oder ich würde jetzt eben sagen, es kalte Wasser oder eine kalte Dusche am Morgen, da kommen die Lebensgeister wieder zurück, da bist du wach. Und irgendwie hat mich das noch, das mit den Lebensgeistern hat mich ein bisschen beschäftigt und ich finde, es ist gar nicht mal so weit hergeholt, wenn wir von dem reden. Wir reden natürlich in dem Fall von einer Verfassung von der Aktivität. Oder? Man ist wieder bereit zum Handeln, man ist wieder wach. Aber wenn wir anschauen, für was Wasser in der Bibel sonst noch steht, sehen wir vielleicht noch ein bisschen eine tiefere Bedeutung. Der Heilige Geist ausgossen auf die Kinder Gottes, auf uns, das erquickt unsere Seele wieder neu zum Leben. Es weckt uns auf zum Leben. Der Geist vom Leben lebt in uns. Nicht nur befähigt er uns zum Handeln, sondern er gibt uns auch wirklich Leben. Wahres Leben. Es ist lebendiges Wasser. Und ich finde, das passt doch, weil im Psalm 1, da reden wir von Wasserbach. Und ein Bach ist nicht ein stilles Gewässer, nein. Es lebt, es gluckst, es plätschert. Und an guten Ort bleibt es frisch und klar und sauber. Und ehrlich gesagt liebe ich es, zum Plätschern und Glucksen von Wasser einzuschlafen. Früher sind wir mit der Familie oft ins Glarnerland gegangen, ins Haus, wo der Grossvater aufgewachsen ist. Und gerade neben dem Haus hat es ein Bächle gehabt, wo der Hügel runterplätschert. Und das ist ein konstantes Geräusch, oder? Ein konstantes Erinnern an Frische, an Leben. Und ich wünsche mir von uns, dass der Geist Gottes immer wieder darf, wie eine Flutwelle uns ergreifen. Wie eine Flutwelle voller erfrischendem und kraftvollem Wasser uns übergießen. Ja, vielleicht sogar mal so richtig auf uns runterkracht, wie eine Welle. Das wär's doch. Und möge doch der Herr uns gnädig sein und uns immer wieder neu erfrischen. Und uns zu diesem Leben erwecken. Und von diesem lebendigen Wasser, wo uns Leben gibt, redet Jesus im Johannes 4, 13 bis 14. Wir kennen die Geschichte alle. Das ist die Geschichte von dieser Frau, die zur Mittagszeit zum Brunnen geht. Vom Brunnen geht schöpfen und Jesus fährt mit ihr an zu reden. Und tun wir mal ignorieren, dass das damals eine spezielle Situation war und schauen an, was er dann zu ihr gesagt hat. Und schon vorher im Vers 10 sagt er, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Sie hat nicht gewusst, von was er da geredet hat. Und hat sogar noch nachgefragt, ob er dann meine, dass er grösser sei, mächtiger sei, wie der Jakob, der Vorvater, der den Brunnen eigentlich gebaut hat. Und es ist eigentlich noch lustig, weil ja, Jesus ist grösser. Er ist mächtiger wie der Jakob, der den Brunnen gebaut hat. Und Jesus ist das sicher auch recht bewusst gewesen, weil er ist die Rettung für die Kinder Jakobs. Und er hat zu ihr gesagt und gesagt, er geantwortet und gesagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus hat lebendiges Wasser für uns, er hat Leben für uns. Und so wie wir ohne Wasser nicht leben können, so können wir nicht richtig anfangen leben, wenn wir Jesus nicht haben. Ja, er gibt uns wirkliches Leben, echtes Leben und sogar ewiges Leben. Halleluja. Und ich merke in meinem Leben, wenn der Fokus nicht stimmt, wenn meine Gedanken nicht auf Gottes Gedanken gerichtet sind und ich irgendwie nicht in dieser Gemeinschaft so voll unterwegs bin mit dem Geist und das irgendwie in den Hintergrund rückt, will ich mich wieder ablenken lassen, will ich irgendwie wieder, keine Ahnung, andere Sachen irgendwie nachdenke oder nachgehe, dann bin ich wie tot. In dem Moment merke ich es vielleicht nicht so. Aber es fühlt sich wirklich tot zu sein. Ja. Ich funktioniere zwar, aber es ist eben nicht lebendig. Aber dann, wenn ich den Fokus wechsel wieder habe, wenn ich mich ausrichte auf Jesus, wenn ich wieder anfange, in diesen Sachen zu laufen, die er für mich parat hat, und wenn ich Gottes Wort wieder in mir aufleben lasse und mich wieder darauf ausrichte und Gemeinschaft habe mit Gott und seinem Geist und der Geist in mir darauf antwortet, dann kommt Erquickung. Dann kommt Leben. Es kommt wieder Freude auf. Es kommt Kraft auf. Es kommt sogar Geduld auf. Und das ist das Leben, das ich will. Und ich glaube, das ist das Leben, das Gott für uns bereit hat. Und Clara, du hast vorher Ruhe und Frieden angesprochen. Dass das, der Moment vom Rausgehen an den Bach, der Baum, der an dem Bach wächst, dass das für dich ein Ort von Ruhe und Frieden gesehen ist, wenn es innen klopft und tätscht hat mit all dieser Musik. Und das ist eine weitere Komponente vom Wasser. Vielleicht jetzt nicht direkt das Wasser an sich, also wenn vielleicht hilft es schon auch Wasser zu trinken, wenn du gestresst bist, aber es ist jetzt nicht so, oh, mega gestresst, ein Glas Wasser und alles gut. Aber Wasser hat eben eine beruhigende Eigenschaft, gerade wenn man sich am Wasser aufhält. Es ist auch nachgewiesen, dass der Anblick und Geräusche von Wasser Stress und Angst reduzieren. Und mir kommt hier einer von meinen Lieblingsversen in den Sinn. Nämlich der Psalm 23. Und in dem heisst es ja, dass Jesus der gute Hirte ist. Dass bei ihm wird uns nichts mehr mangeln, weil er uns an frische Wasserquellen führt und unsere Seele erquickt. Und das schreit für mich, oder wenn wir im Sinn von Ruhe und Frieden sagen, es süßelt leislich nach Frieden und nach Ruhe, aber auch nach Leben. Also sind wir verwurzelt in Gott und in seinem Wort und in der Gemeinschaft mit dem Geist, so finden wir Reinigung. Wir finden wahres Leben. Wir finden Ruhe und Frieden. Und nicht nur erfahren wir Ruhe und Frieden für uns selber, sondern wir dürfen es auch leben für andere. Es hat einen Impact, es hat einen Einfluss auf das, was rundum um uns passiert, auf die Leute um uns herum. Und es ist passend, das eine Lied, das wir gesungen haben, wie heisst das mit der Wolke? Hat das geheißen? Anfang und Verlanden, danke, genau. Das hat sehr gut gepasst. Und schon während dem Lied habe ich gedacht, also, ja, da haben wir eigentlich fast schon alles drin, was wir brauchen. Mega cool. Und es passt auch zum Vers, den ich euch noch möchte vorlesen, der auch zu unserer Vision passt. Und zu dem Leben am Wasser, verwurzelt in Gott. Und das ist Jeremia 17, 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann und auch die Frau, keine Angst, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Also wenn wir verwurzelt sind an dem Wasser, wenn wir in dem Wort Gottes nachsinnen, unsere Wurzeln tief reinstrecken in das Wort und uns fest verankern, an dem Wasser sind, dann bleiben wir erhalten. Wenn wir Gottes Wort in uns verinnerlichen lassen, das heisst ja, der Geist Gottes schreibt Gottes Gebot in unsere Herzen, dann bleiben wir am Leben, geistlich gesprochen. Und wir tragen sogar Frucht. Und dazu ein kleines Beispiel. Etwas, was mich auch in der Vorbereitung ein bisschen fasziniert hat. Und das ist nämlich Israel als Land. Es ist ja ein Wüstenland, und zum Beispiel die Wüste Negev oder die judäische Wüste. Und es nimmt, glaube ich, ca. 60% vom Land ein. Aber in den letzten 50 Jahren ist Israel das einzige Land, wo die Wüste prozentual zurückgegangen ist. Während in allen anderen Ländern die Wüste wächst. Weil Israel hat vor über 50 Jahren realisiert, dass Wasser für ihr Land, für das Fortbestehen von dem Land, mit all den Einwanderern, die auch gekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es essentiell ist. Und sie haben sich darum gekümmert. Sie haben ein Aquädukt gebaut, die sogenannte Arterien Israels, wo Wasser aus dem See Genezareth und aus dem Jordan, aus dem Norden holen und den Süden in die Wüste tragen. Und sie haben aus diesem Wüstenboden fruchtbaren Boden geschaffen. So fest, dass sie sogar genug haben und können essen etc. exportieren. Und das in Höhe von mehreren Millionen Franken. Sie haben ihre Ressourcen effizient genutzt, das Wasser effizient eingesetzt und jetzt ist Frucht gewachsen an einem Ort, wo vorher Wüste war. Sie haben Tröpfelsystem gebraucht, um wenig Wasser zu verbrauchen, aber guten Ertrag zu haben. Sie brauchen 85% vom Abwasser wieder und können es wiederverwenden. Und sie sind führend, wenn es darum geht, das Meereswasser zu entsalzen, sodass man es wieder brauchen kann. Also Israel hat einen Kampf ums Wasser geführt mit dem eigenen Land. Im Land innen haben sie dafür gefeitet, dass das Wasser gut brauchbar werden kann. Und sie haben einen Kampf geführt um fruchtbaren Boden und um Frucht. Und eigentlich ist es doch bei uns ähnlich. Weil ohne lebendiges Wasser vom Herrn bleibt unsere Seele, unser Geist bleibt wüst. Und im besten Fall liegt es einfach brach. Aber mit dem Wasser vom Herrn wird der Boden bebaubar. Wir können tiefe Wurzeln schlagen und wahrlich anfangen zu leben. Und für das lohnt sich auch zu kämpfen. Oft müssen wir mit uns selber ein bisschen kämpfen. Oder dass wir diesen Sachen dann wirklich nachgehen. Ich kenne das selber aus meinem Leben. Gut genug. Aber gutes Wasser und guter Boden geben gute Frucht. Und im wahren Leben sein, mit Jesus leben, bringt gute Frucht. Und da scheint mir noch etwas wichtig zu sein. Weil den Fokus sollen wir nicht auf die Frucht allein legen. Sich orientieren an Früchten ist etwas, was gut ist. Wir kennen es ja sonst. Oder an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Falsche Propheten werden wir erkennen, ob ihre Arbeit Frucht gebracht hat, wirkliche Frucht. Und auch mir, uns hilft es, an unseren eigenen Früchten zu sehen, hey, wo, ja, wie sind wir eigentlich? Wie steht das Verhältnis zwischen uns und Gott? Aber der eigentliche Fokus sollte eher auf Gottes Wort sein, auf dem Nachsinnen. Das Verinnerlichen, das in uns aufleben lassen. Auf dem tiefen Wurzeln sein, sodass wir auf gutem Grund und an dem Wasser vom Leben eingepflanzt sind. Weil Frucht ist dann die logische Konsequenz. Und jetzt ist noch vielleicht die Frage, ja, was für Frucht denn? Aber das ist Hausaufgabe für euch. Überlegt euch, was so Früchte könnten sein. Und nehmt die Bibel in die Hand und sinnet über das Wort nach. Und glaubt mir, ihr werdet herausfinden, was für Früchte das sind. Und so sind wir am Schluss angelangt. Und es wird wieder wunderbar praktisch. Die Theorie ist mega hilfreich. Ich habe Theorie eigentlich sehr gern. Aber wenn wir nicht zur Praxis kommen, dann bleibt es zwar ein Wort vom Leben, aber nicht gelebte Worte. Und Praxis kann so aussehen. Wir haben letzte Woche in Kreuz und Quer ein paar ganz praktische Sachen angeschaut, wie man sich mit dem Verwurzelt sich auseinandersetzen kann. Aber es kann auch einfach so aussehen, dass man in den Gottesdienst kommt. Weil dort immer zusammen über Gottes Wort nachsinnen. Oder auch Gebetsgemeinschaften pflegen. Finde ich super. Ich bin in einer Männergebetsgruppe. Einmal pro Woche treffen wir uns zum Beten und jetzt sind sogar zwei von denen heute da. Richtig cool. Inklusive Frauen. Schön sind sie da. Oder auch die Bibel lesen und vor allem mit der Bibel leben. Das heisst, dass durch uns durchgehen lassen, mit der Bibel leben und auch Sachen anfangen, implementieren, anfangen, umsetzen. Nicht einfach nur Bibel lesen wie eine Gute-Nacht-Geschichte. Und die persönliche Beziehung mit Gott pflegen. Sich bemühen, dass eine Sinnesänderung stattfinden kann. Auf die Gedanken von Gottes hin. Und weg von dieser Welt. Und von Sachen, die uns eigentlich gar nicht gut tun. Ich hoffe, ihr seid ermutigt. Weil ich bin. Amen.